Amen. Ja, um welches Thema geht es? Wer weiß es noch? Ja, richtig, genau, Vater unser. So, jetzt muss ich da hinten in die Ecke schießen. Das muss jetzt klappen. Moment. Oha, kann man das hier ein bisschen irgendwie abdunkeln, dass man das besser sehen kann? Zufällig mit dem Licht? Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben diesmal mit der PowerPoint. Da gibt es ein paar schöne Bilder. Ich habe da Stunden gesessen und die Bilder rausgesucht und so. Und um euch ein bisschen halt auch mit der Optik mitzunehmen. Weil ich bin hier immer sehr unkreativ. Ne? Ich bin halt nur Buchstabe und das war's. Und dachte, okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen bemühen. Also wir haben das letzte Mal als ich dran war, haben wir uns mit dem Vater unser beschäftigt. Und wir sind da schon ein paar Punkte durchgegangen, ein bisschen schnell durchgegangen auch. Da haben wir generell darüber geredet, da ging es darum, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was wir so abgedeckt haben, geschafft haben. Und ich will das mal nochmal kurz zusammenfassen, was da genau passiert. Also das Erste, was wir tun halt in dem Gebet, ist Perspektivenwechsel. Ja, wir gehen hoch, deshalb hier der Himmel da, wir gehen hoch in den Himmel, wir blicken weg von uns selber, wir blicken auf den Himmel, auf den blauen Himmel, auf den nicht so wie heute grauen Himmel, so blauen Himmel. Ich finde, das ist immer so ein befreiendes Bild, wenn man so in den Himmel schaut und weg von der Erde, weg von der Sorge, weg von mir selber. Und dann natürlich haben wir einen persönlichen Gott, wir haben nicht nur eine Kraft, wir haben nicht nur ein Gesetz oder irgendein Karma oder irgendeine Macht, sondern Jesus hat uns hier gesagt, wir sollten Gott als unseren Vater, also als unseren Erzeuger, ja, den Lebensgeber, sollten wir ansprechen, das sollten wir verinnerlichen. Das ist nicht nur der Gott oder der liebe Gott oder so, sondern es ist mein Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Also der ist nicht hier auf der Erde, man ist zwar allgegenwärtig, aber seine Ansammlung, seine Präsenz, seine Gegenwart ist in dem Himmel. Und dahin wende ich meinen Blick zu dem Himmel, obwohl ich ihn nicht sehe. Ja, ich zu unserem Vater in dem Himmel, also es geht nach oben. Dann bleiben wir ein bisschen oben im Himmel, ganz kurz. Dann geht es darum, geheiligt werde dein Name. Also wir ehren seinen Namen, wir preisen seinen Namen. Wir haben heute Lobpreislieder gesungen. Das, was wir tun, wir nehmen das Wort Gottes, wir setzen da eine Melodie dran und dann blicken wir weg von uns selber in den Himmel und geben Gott die Ehre und bleiben dort ein bisschen. Und wir merken auch, wenn wir das tun, verändert das uns ganz viel. Ja, also ich merke auch, wenn wir wegblicken von dieser Erde in den Himmel hinein und anfangen, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben, seinen Namen zu heiligen, dann macht es was mit meiner Seele. Ja, und ich habe auch schon ganz oft gemerkt, dass wenn ich Schwierigkeiten habe in meinem Leben und ich aber dann zuerst in den Himmel gehe und obwohl ich diese Schwierigkeiten habe, die Größe Gottes und die Macht Gottes besinge und seinen heiligen Namen besinge und ihm die Ehre gebe, dann wieder zurückkomme auf diese Erde, das ist das, was wir auch gleich tun werden, und dann merke ich, dass das Problem oder die Schwierigkeit oder die Herausforderung irgendwie kleiner geworden ist, obwohl sie immer noch da ist. Sie hat sich nicht verändert, aber meine Perspektive hat sich verändert und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Leben. Denn wir leben hier auf dieser Erde, wir leben in so einer Art Zwischenzeit. Das heißt, wir haben hier, auf der einen Seite haben wir Sieg, auf der anderen Seite haben wir die Führung Gottes und wir haben schöne Erlebnisse, wir können seine Liebe wahrnehmen, aber auf der anderen Seite kassieren wir auch immer wieder. Wir haben mit Krankheiten zu kämpfen, wir haben mit Gedanken zu kämpfen, wir haben mit Situationen, die uns immer wieder herausfordern und deshalb brauchen wir diese himmlische Perspektive in dieser Erde. Und darum geht es dann auch später dann, dein Wille geschehe. Und dann geht's hier eigentlich wie im Himmel. Jetzt kommt der Vergleich zwischen Himmel und Erde. Das heißt, wie im Himmel her, so wie es dort abläuft, wie der Friede Gottes da unterwegs ist, wie es nach deinem Willen läuft, wie in deinem Reich der Liebe. Und genauso wie es dort funktioniert, Herr, lass es auch so auf der Erde funktionieren. Wir brauchen das, was wir im Himmel haben, das soll auch auf der Erde sein. Das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen, dass wir uns sozusagen nicht nur versuchen, diese Erde zu verbessern, sondern wir wünschen uns eigentlich Gottes Reich auf dieser Erde. Denn erst wenn Gottes Reich auf dieser Erde ist, dann wird es auch Frieden geben, dann wird es diese Liebe geben, dann wird es Gerechtigkeit geben, wie wir sie auf der Erde im Moment nicht finden können. Wir können sie punktuell finden in Situationen, aber nicht dauerhaft auf der ganzen Erde. Genau. Und dann, also vom Himmel nach oben, wir bleiben ein bisschen im Himmel, dann gehen wir wieder runter auf diese Erde. Und jetzt verweilen wir ein bisschen auf der Erde. Also jetzt hat sich unsere Perspektive verändert und wir gehen wieder runter auf diese Erde. Und jetzt fängt es hier an mit Hast du es gemacht oder ich? Du, alles klar. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eigentlich habe ich mehr vorbereitet, aber ich habe gedacht, nee, es war letztens Mal schon so knapp, ich musste da so durchhetzen, habe gesagt, ich bleibe heute diesmal bei unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt geht es um mich selbst, jetzt geht es hier um uns, jetzt geht es hier um mich auf dieser Erde. Also ich komme zurück vom Himmel und jetzt plötzlich das Erste, was hier sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Oh, das war jetzt nicht dieses Brot, ne? Sorry, das meinte ich gar nicht, das hier. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich wollte aber nur eine kleine Andeutung machen, was wir alles in uns reinziehen, was eigentlich nicht gesund ist. Was nicht unbedingt das tägliche Brot ist, was wir brauchen für unsere Seele oder für unser Leben. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil wenn man sich das Gebet anschaut, dann merkt man eigentlich, dass das Gebet eigentlich sehr, sehr geistlich ist. Und es hat immer was mit Seele, mit Gott zu tun und so weiter. Und hier plötzlich geht es um meinen Körper. Und ich habe mich wirklich gefragt und ich hinterfrage das auch jetzt noch heute im Gebet, geht es hier wirklich Jesus um das tägliche Brot, um das Essen oder geht es hier um was anderes? Ich werde am Ende dazu eine Antwort geben. Aber bevor wir uns ein besseres Bild machen können, möchte ich mit uns gemeinsam noch ein paar Stellen anschauen, wo er generell sich zu diesem Thema geäußert hat. Also Thema Brot oder und so weiter. Weil eigentlich ist ja auch das Brot oder das Essen, eigentlich ist das Wichtigste, was wir brauchen, um auf dieser Erde zu überleben. Ja, du kannst ein schönes Haus haben, wenn du nicht isst, wirst du sterben. Ja, du kannst aber kein Haus haben und was zu essen haben, du wirst irgendwie überleben. Es wird zwar nicht sehr angenehm sein, draußen zu leben, aber du kannst damit überleben. Also Essen ist wirklich essentiell, es ist wichtig. So, und dann dazu hat Jesus, ich mache alles richtig, bin mir ganz sicher. So, okay, Samuel, wir müssen dann zusammenarbeiten. Alles klar. Also, und hier lese ich vor aus Matthäus 4. Da hat Jesus Folgendes gesagt, das habt ihr auch schon mit Ari beim letzten Mal auch durchgenommen. Da heißt es, als Jesus in der Wüste war, Jesus hat 40 Tage, 40 Nächte nichts gegessen. Der Geist Gottes führt ihn, da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn es dann um die Versuchung geht. Führe mich nicht, Versuchung, auch sehr interessantes Thema. Aber hier geht es jetzt um was hat Jesus eigentlich zu einem Punkt gesagt, als der Teufel zu ihm kam und ihn versuchte, und zwar auf diese Art und Weise. Also der Versucher, damit ist der Teufel gemeint, trat heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass die Steine hier zu Brot werden. Nach 40 Tagen, 40 Nächten, dann kommt der Versucher an und fängt an zu versuchen. Also der Feind kommt immer an, wenn wir am schwächsten sind. Er kommt zu uns nicht an, wenn wir stark sind oder am stärksten sind. Er gibt dir den Moment, er kann damit leben, dass du gerade einen Moment des Sieges hast, des Erfolges hast, aber letztendlich kommt er zu dir, wenn du schwach bist. 40 Tage, 40 Nächte hat Jesus gefastet, er ist geschwächt, er ist in einer Wüste oder in so einem ähnlichen Gebiet und ich denke, das ist gar nicht so einfach, also wirklich zu fasten ist sehr, sehr hart, besonders wenn es länger geht als 1, 2, 3 Tage. Einige können sich schon einen Tag nicht vorstellen, ohne einen Burger zu überleben. Ne? So, das ist, Jesus hat 40 Tage, 40 Nächte ohne. Und dann antwortet Jesus hier, aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also der Mensch auf dieser Erde, er denkt, Er sorgt sich und er ist damit beschäftigt, ich brauche dieses Brot, um zu überleben. Das ist auch richtig so, das brauchen wir zum Überleben. Das ist das, was unseren Energiespeicher wieder voll macht. Aber Jesus bringt ja noch eine neue Komponente bei, die Menschen nicht sehen oder nicht verstehen, aber sie spüren es doch. Egal, ob sie an Gott glauben oder nicht glauben, sie spüren es tief innen drin. Ja, und das ist, wir leben aus dem Wort Gottes, wir leben aus dem, was aus seinem Munde kommt. Und dadurch wird ein Teil in uns belebt, den das Wort Gottes alleine nicht abdecken kann. Also unsere Seele und unser Geist, er lebt von dem Wort Gottes. Und wir wissen sogar von der Schrift her, dass dieses Wort Gottes, das er zu uns spricht, mächtiger ist als das Brot. Denn die Bibel sagt, dass wenn wir sein Wort in unserem Leben haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, er ist eigentlich das Wort Gottes, dann haben wir ewiges Leben. Das heißt, auch wenn eines Tages unser Essen ausläuft, dann wird uns das Wort Gottes weiterhin durchtragen. Jesus sagte auch selber, er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das Wort Gottes, das Wort Jesu, Jesus selber, ist viel stärker und viel tragbarer als das menschliche Essen, das wir jeden Tag auf dem Tisch haben. Wofür wir dankbar sein dürfen und können, weil er versorgt uns sehr gut, aber es ist nicht alles. Und das ist das, was dieser Vers hier aussagt. Und ich weiß nicht genau, wie wir mit Gott unterwegs sind, aber wir merken auch in unserem Alltagsleben, dass wenn wir uns nur einfach mit diesen normalen Dingen beschäftigen, dass uns irgendwas fehlt. Es gibt einen Hunger in mir, es gibt einen unsichtbaren Magen in mir und dieser Magen muss gefüllt werden. Und das ist die Aussage Jesu. Ja, und Jesus ist sogar so klar darauf ausgerichtet, dass wenn es darauf ankommt, er sogar nach 40 Tagen und 40 Nächten Nein sagen kann, weil er weiß, es ist immer noch nicht dran zu essen. Also es hat er irgendwie durch den Geist Gottes in sich wahrgenommen. Der Herr möchte, dass ich weiterhin faste. Und dann sagt er nein, denn der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Ja, so, wie ist es bei uns? Wie ist unser Herz in diesem Punkt? Ja? Matthäus Kapitel 6, kannst du weiterschalten? Hier habe ich eine sorgevolle Frau genommen und möchte gerne vorlesen, was Jesus generell über auch da hier ist es in einige Themen vermischt, hier geht es Nahrung, Kleidung und so weiter und so fort. Und hier sagt er zu dem Volk, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Also hier spricht Jesus ein Prinzip an, nach dem die meisten Menschen funktionieren. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn danach jemand nicht funktioniert. Und zwar die Antriebskraft in den Menschen ist eigentlich oft die Sorge. Also die Sorge. Ja, also der Mensch sorgt sich und durch Sorgen will er irgendwas erreichen. Sorgen haben was mit Ängsten zu tun, mit Furcht zu tun. Und dann dadurch, dass seine Angst, eine Furcht entsteht, versucht er da aus eigener Kraft dagegen zu wirken. Und dann sorgt er sich und bemüht sich, was kann ich essen, was kann ich trinken, was soll ich anziehen. Also die Macht der Sorge ist in der Bibel übrigens eine ganz mächtige Sache vom Feind. Also das Sorgen an sich selbst machen ist eine große Waffe, die er benutzt. Sogar in Matthäus Kapitel 13, da geht es halt um das, und da geht es um den Seemann, da gibt es halt eine Situation, da wird das Wort, das von Gott auskommt, wird unter die Dornen gesät. Und die Dornen wachsen auf und die ersticken das Wort. Und dann interpretiert das Jesus und erzählt uns, was es bedeutet. Und er sagt, dass die Sorgen des Reichtums, die Begierden des Lebens, die Sorge an sich selbst, nimmt es und erstickt das Wort des Glaubens in dir. Und es kann nicht mehr wachsen, es kann nicht mehr Frucht bringen, so wie das andere Weizen, das 100-fach oder 30-fach, 50-fach, wie auch immer, Frucht gebracht hat. Also aus der Sorge herauszukommen, ist eine wichtige Sache für unser Glaubensleben, weil eigentlich dadurch unser Glaubensleben sogar in Gefahr kommt. Entweder kann das unseren Glauben ersticken und die Sorge nimmt zu, oder der Glaube nimmt zu und die Sorge muss gehen. Eins von beiden. Also ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber oft weiß man, also im Gebet auch, oft weiß man ja auch nicht, was man beten soll. Und ich habe gemerkt, dass wir oft Sorge motiviert beten. Also kennt ihr das auch? Also man geht ins, zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel geben, wir mittwochs beten für die Gemeindestunde, ja, und offensichtlich gab es schon in der Vergangenheit in der Gemeindestunde Konflikte, ja, und dann machen wir die Augen zu und dann beten wir schon automatisch her, schenke, dass es friedlich vorangeht. Ja, also da ist schon die Sorge, da könnte es Reibereien geben, besonders wenn es dann um vielleicht Gelder geht oder so. Und dann hat man die Sorge und dann aus Angst heraus, aus Furcht heraus, wenn man das nicht erleben will, betet man für eine Sache. Und das machen wir auch ganz oft so. Und das ist auch in Ordnung, es ist besser, als in der Sorge zu bleiben. Es ist viel besser, die Sorge zu nehmen und sie Gott zu geben. Also Das ist gut, aber oft sind wir sorgenmotiviert, statt glaubensangetrieben zu sein oder nach dem Wort Gottes angetrieben zu sein. Wir können ja auch beten, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du auf der Gemeindestunde sein wirst. Wir danken dir, dass du dich groß machen wirst, egal was passieren wird, Herr. Du wirst alles in deiner Hand halten, Herr. Wir vertrauen dir und dann projizieren wir Glauben auf die Gemeindestunde und gucken, was Gott tut. So, also das ist auch ein Weg, mit dem Glauben auf etwas zu reagieren, statt der Sorge Raum zu geben. Ich habe zum Beispiel, als ich in Finnland meinen Burnout hatte, ich habe davon auch schon erzählt, da habe ich aus der Sorge heraus gebetet, Herr, du hast mich, ich habe Angst gehabt, vielleicht hat er mich verworfen und so weiter. Und das Interessante, ich habe nach der Sorge gebetet und statt dass die Sorge abgenommen hat, hat die Sorge meinem Herzen noch zugenommen. Also mein Burnout wurde noch schlimmer, obwohl ich zu Gott wirklich viel gebetet habe. Ja, aber ich bin in der Sorge geblieben. So, und für mich war der Weg heraus dann dort, mich zu entscheiden, bleibe ich jetzt in der Sorge oder entscheide ich mich, dass ich meine Seele auf das Wort Gottes stelle und anfange, dem zu glauben. Und wisst ihr, meine Befreiung letztendlich kam dadurch, dass ich gesagt habe, Vater im Himmel, obwohl ich gerade die Sorge habe, aber in deinem Wort steht geschrieben, wer an den Namen Jesu Christi glaubt, er wird nicht zuschanden werden. Ja, und dann habe ich angefangen, dieses Wort zu proklamieren in meinem Gebet und gegen mein Gefühl zu gehen und mich auf das Wort Gottes zu stellen. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Befreiung in meiner Seele erlebt. Step by step, je mehr ich das geübt habe, umso mehr bin ich, das war wirklich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, das waren Wochen, ja, bin ich mehr und mehr da herausgekommen. Und wenn ich heute unwachsam bin, merke ich, dass ich wieder sorgengesteuert unterwegs bin. Und merke, dass Gott wieder will, dass ich mich mit dem Glauben auf sein Wort stelle. Also das ist ein realer, täglicher Kampf, den wir in unserem Leben haben. Und es gibt sogar Menschen, sogar Christen auch, habe ich schon oft gehört, die kommen dann an und sagen, du musst dir mehr Sorgen um dein Leben machen, sagen sie ihrem Kind. Ne? Das heißt, sie ist ein sorgengesteuerter Mensch und dieser Mensch projiziert das auf sein Kind und eines Tages ist das Kind genau gleich dort. Das ist nicht okay. Wir müssen wachsam sein in dem Punkt. Ja? Also Sorge und Glaube sind, die wirken gegeneinander. So wie Fleisch gegen Geist, so ist auch Sorge gegen Glaube und Glaube gegen Sorge. Also um der Sorge ein wahres Ende zu bereiten, hast du nicht dadurch, dass du 100 Millionen Euro auf deinem Konto hast, die Sorgen werden zunehmen dadurch, sondern zu glauben, zu vertrauen, dass Gott dich versorgen wird. Und darum geht es hier auch an dieser Stelle. Und dann vergleicht er hier und sagt in Vers 26, schaut euch die Vögel an. Was haben die bloß für ein Leben, diese Vögel? Ne? Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nicht in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie und ihr seid ja nicht viel wertvoller als sie. Er vergleicht uns hier mit Vögeln. Ja? Der Vogel fliegt los und er fliegt einfach los, er weiß nicht warum, plötzlich hat er einen Wurm oder so. Und der Herr versorgt ihn. Okay, die nächste Folie. Wer von euch kann sich durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wer kann das von uns? Wer kann durch viel Grübeleien oder viel Sorge machen, eigentlich sagt man doch eher so, Sorgen verkürzen das Leben, oder? Aber unsere Absicht ist eigentlich, das Leben zu verlängern durch Sorgen. Aber sie verkürzen und rauben uns auch die Lebensqualität. Und warum macht ihr euch Sorgen? Um die Kleidung. Ja, das machen wir wirklich. H&M und dann auf geht's, mein Schrank ist schon voll und ich weiß nicht genau eigentlich, womit damit. Ach, ich habe so viele Kleider und trotzdem, was soll ich anziehen? Ja, damit beschäftigen wir uns. Das nimmt Zeit in meinem Leben ein. Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen. Sie geben sich keine Mühe, die Wiesenblumen. Und ohne sich Kleider zu nähen. Und ich sage euch, selbst Salomon war in all seiner Pracht, das war ein König aus dem Alten Testament, der sehr reich war und viele Kleider hatte. Er war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar, das nächste bitte. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, also wenn Gott für sowas im Vergleich zu dir, so wenig wertvollerem als dir, sich so viel Mühe gegeben hat oder bei einem Vogel sich so viel Mühe gibt, um meinen Vogel zu versorgen, ja, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Also das ist das, was Jesus immer wieder gesagt hat, Kleingläubigen, das heißt, wir rechnen nicht mit Gottes Kraft. Ja, wir vertrauen auf unsere Kraft, auf unsere Hand. Wir durch Sorge motiviert und bauen unser Leben auf unseren eigenen Fähigkeiten auf. Und er sagt, wir sollen nicht so sein, weil das ist eigentlich ein Zeichen von Kleinglaube. Weil wir handeln zwar, wir glauben zwar an Gott, dass er da ist, deshalb Kleinglaube. Er sagt nicht ungläubig, er sagt Kleinglaube. Das bedeutet halt, dass wir, obwohl wir an Gott glauben, aber nicht mit seiner Fürsorge rechnen. Ganz interessant, das hat er auch mit den Jüngern auch erlebt, als er dann zu Petrus sagte, fahr mal raus mit dem Boot. Und dann sagt er ihm, die haben die ganze Nacht durchgefischt, werfe doch mal das Netz da raus. Und dann heißt es dann dort, auf dein Wort hin. Also Petrus war ja erfahren. Ja, und dann auf dein Wort hin fuhren sie heraus, hat die Netze rausgeworfen und plötzlich ganz, ganz viele Fische gefangen. Ja. Und der Herr wusste ganz genau, er wusste, wo die Fische sind. Er wusste, ich weiß nicht, ob er sie da hineingeführt hat, aber er hat eine Lösung für unsere Probleme. Er hat eine Lösung für unsere Sorgen. Und jede Sorge, wenn sie in unserem Leben da ist, ist eine Gelegenheit. Und das ist wirklich wichtig, dass wir es verstehen. Jede Schwierigkeit ist da in unserem Leben, damit Gott groß rauskommen kann. Entweder sterbe ich durch die Sorge, ich komme um vor Sorge, oder ich erlebe Gott und erfahre, dass Gott groß ist. Also jede Sorge, jede Schwierigkeit, wenn du in einer drinne steckst, in einer Herausforderung, ist eine Gelegenheit für dich, Gott zu erleben. Und danach sollten wir auch dann suchen. Macht euch also keine Sorgen. Ja, das ist immer leicht gesagt, macht ihr keine Sorgen. Ich habe gestern Sorge gehabt, einzuschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Und je mehr ich versucht habe, einzuschlafen, umso weniger konnte ich. Und dann bin ich doch eingeschlafen. Und dann mitten in der Nacht, dann tritt mich meine Tochter. Und dann bin ich wach. Und dann konnte ich wieder nicht einschlafen. Dann habe ich wieder die Sorge gehabt, einzuschlafen. Ja, so. Und dann zu sagen, jetzt nicht, keine Sorgen machen. Es wird schon alles gut gehen. Jetzt habe ich eine Stunde geschlafen, stehe hier. Ich hoffe, man merkt das. Was sollen wir denn essen? Was können wir denn trinken? Was sollen wir anziehen? Was wird morgen sein? Denn damit plagen sich, und jetzt kommt Vers 32, damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Das ist der normale Lebensstil dieser Welt. Das ist Standard. Das ist Standard in der Welt. Und das sollte in der Gemeinde einen Halt machen. Das sollte in unserem Leben aufhören. Also macht euch keine Sorgen. Hört auf damit. Lernt zu glauben. Lernt nicht so zu sein wie die Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er weiß doch, was du brauchst. Und dann Vers 33, da heißt es, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Also hier ist das Sorgen machen, selber danach streben und hier wird ein anderes Prinzip gelehrt, das Zufallsprinzip wird hier beigebracht. Ja, das heißt, obwohl ich eine Sorge habe, ich habe eine Schwierigkeit, aber ich treffe eine Entscheidung für das Reich Gottes mitten in dieser Schwierigkeit und das, was ich dann erleben werde, ist ein Zufallen von Gott. Plötzlich wird sich eine Tür öffnen. Plötzlich wird er irgendetwas machen. Ich weiß noch, es gab eine Schwester in Berlin, die an der Uni studiert hat. Wir haben dort zusammen Hauskreis gemacht, Bibelkreis gemacht. Und diese Frau, die ist mir heute eingefallen und die war überall in der Gemeinde dabei. Die war beim Gebetsabend dabei. Und der Gebetsabend ging auch Stunden. Wir haben 3 Stunden gebetet oder irgend sowas war das. Ne? Und dann, die war bei den Gottesdiensten dabei, hat Lobpreis gemacht, dies und jenes und so weiter. Und wir haben immer wieder gehört, ah ja, mein Studium, ich muss noch studieren, ich muss noch studieren, ich muss noch studieren. Und die hat dann irgendwas mit Biologie gemacht, also nicht so einfach in meinen Augen. Und dann hat sie immer wieder Zeugnis gegeben. Wir haben das immer wieder von ihr gehört. Und dann hat sie gesagt, boah, ich hatte gar keine Zeit zum Studieren, hat sie gesagt. Aber als dann die Prüfung dran gekommen ist, kam genau das dran, was ich gelernt habe. Ja, ich habe dann von den 100%, die ich lernen sollte, ich habe 10% gelernt. Und diese 10% kamen dran. Und das hat sie so oft erlebt. Wir haben immer wieder über sie gestaunt, über die Freude, die sie hatte, über die Führung, die sie hatte. Und die ganzen Kommilitonen, also ihre Kollegen beim Studium, die haben das alle mitgekriegt. Die haben gesagt, wie machst du das bloß? Und ständig hast du keine Zeit, ständig bist du am Beten und dies und jenes und so weiter. Aber sie hat gesagt, Herr, du zuerst, in dem ganzen Prozess, erst du, erst dein Reich, erst will ich dir meine Pflichten erfüllen. Das, was ich dir schuldig bin, das möchte ich tun, ich möchte dir dienen. Und dann hat sie aber gemerkt, wie Gott ein Zufallsprinzip bei ihr angewandt hat und sie versorgt hat. Ich habe das auch oft erlebt in meinem Leben und das war der Grund, warum wir nach Finnland gegangen sind. Das war so für mich eine unterschwellige Sache. Ich wollte herausfinden, ist Gott wirklich real, lebt, er kann auch heute noch genauso versorgen wie vor 2000 Jahren mit seinen Jüngern. Und wir haben es auch immer wieder erlebt, in Nöten, in Schwierigkeiten, in Knappheit, haben wir gemerkt, wie Gott immer durchgeführt hat. Und das ist das, was Gott dir zuspricht heute. Gott will nicht, dass du dir Sorgen machst. Er will, dass du ein sorgefreies Leben hast. Das ist Gott. Das hört sich leichtfertig an, vielleicht würde ein Erwachsener jetzt denken. Nein, das ist nicht leichtfertig. Im Gegenteil, zu glauben in Schwierigkeiten ist viel herausfordernder, als sich Sorgen zu machen. Aber das ist ein Muskel, den Glaubensmuskel müssen wir in diesen Situationen üben. Dafür sind sie uns gegeben. Dann, wenn wir über Versuchung reden, werden wir nochmal hören, warum das so ist. Also, und in Johannes 6, der nächste Vers, in Johannes 6, 27, heißt es, wirkt nicht für die Speise, wirkt nicht oder müht nicht für die Speise, arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Also müht euch nicht ab für Dinge, die vergehen werden, für die Speise, die vergehen werden. Hier ist keine Speise, hier ist eine Tasse Kaffee. Einige kennen das vielleicht, ne? Ich wollte, um euch zu ärgern, wollte ich eigentlich Mathe draufschreiben, aber ich habe das nicht gemacht. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch eine Cola sein für die jungen Leute oder Energy Drinks oder egal was, Dinge, die vergehen. Ja, und wir mühen es dafür ab und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, spart euch diese Energie, spart euch diesen Mühenaufwand. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise. Und ich habe das so oft erlebt bei uns Christen, wie wir eigentlich genauso ticken wie in der Welt auch. Wir legen unsere Prioritäten auf Haus, zuerst mein Job, zuerst auf das. Und dann in der Freizeit, wenn ich ein bisschen Zeit habe, das werde ich dann dem Herrn opfern. Und dann auch nur dann, wenn es mir gut geht. Wisst ihr was? Und da wird nicht viel passieren. Du wirst nicht viel mit Gott erleben in diesen Zeiten. Sondern Gott möchte, dass du das umdrehst und dass deine Priorität zuerst auf dem Reich Gottes ist und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wirst du merken, wie die Dinge, die vergänglich sind, wie Gott dich führen wird, wie Gott dich versorgen wird. In Zeiten, wo du keinen Job hast oder arbeitslos bist, wirst du merken, wie Gott dir eine Tür öffnen wird. Du wirst diese Führung erleben und es gibt so viele Zeugnisse, die das bestätigen und erzählen, wie Gott immer wieder aufs Neue geführt hat. Also wo liegt unser Fokus? Auf der Sorge oder Glauben? Wo ist unsere Priorität? Und da möchte Gott, der Jesus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht dem Mammon dienen und dem Herrn gleichzeitig. Also du kannst nicht für den Materialismus leben und dem Herrn. Also entweder dienst du dem Herrn oder du dienst dem Mammon. Du musst dich entscheiden, aber du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Das sind Worte Jesu, nicht meine Worte. Das ist herausfordernd. Und am Ende deines Lebens kannst du Folgendes sagen, ich habe mit meiner Kraft alles erwirkt, siehst du mein Reich, das ich gebaut habe. Oder du wirst sagen, boah, ich war so schwach, aber du Herr, ich habe meine Prioritäten auf das Reich gesetzt, auf deinen Willen gesetzt, um deinen Willen zu tun, nach deinem Willen zu leben. Und Herr, du hast mir ein Reich gebaut. Das ist ein Reich, das du mir geschenkt hast. Ja? Also das ist eine ganz andere Lebenserfahrung, die du hast. Ja, und damit kannst du auch mutig auch in die Ewigkeit gehen, weil du weißt, der Herr versorgt dich. Auch über den Tod hinaus. Die nächste Folie bitte. Genau. Hier heißt es dann, hier gibt es noch eine Aussage von Jesus. Also davor, am Anfang hat er gesagt, also das Gottes Wort ist meine Speise. Das heißt, aus dem Mund Gottes lebe ich. Und hier gibt er noch eine andere Erklärung oder einen anderen Hinweis, was für Jesus selber die Nahrung ist, die ihn satt macht. Und hier heißt es dann, in einer Geschichte, da hat er mit einer Frau geredet und dann hatte er Hunger gehabt und so weiter und so fort. Und die Jünger sind losgezogen ins Dorf und haben dann dort Essen besorgt. Und dann heißt es hier in Vers 31, inzwischen drängten ihn die Jünger, Rabbi, also Jesus ist der Rabbi gewesen, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Sie kannten nur das Brot. Und ihr redet hier von einer Nahrung. Und sie haben es hier ganz gecheckt. Und dann heißt es hier, wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht, fragten sie die Jünger. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also hier ist eine zweite Auslegung von ihm oder Sicht von ihm. Er sagte nicht nur das Wort Gottes hören, sondern er hat gesagt, das Wort Gottes hören und seinen Willen tun, dass ich seinen Willen tue. Das ist das, was mich tief in meiner Seele satt macht. Und jeder Mensch, der mal diese Kämpfe durchgeführt hat und Gott an den ersten Platz hingestellt hat und sich von Gottes Geist führen lassen hat oder von seinem Wort führen lassen hat oder irgendwie von Gott sich gebrauchen lässt und sich zur Verfügung stellt, er wird immer wieder Momente haben, nicht immer, manchmal ist es ein Kampf, aber immer wieder Momente haben, da hat er so eine tiefe Erfüllung und so eine tiefe Dankbarkeit, eine tiefe Freude, die ich in der Welt persönlich nirgendwo erlebt habe, nirgendwo. Ich war jetzt übrigens liebe Grüße von der Emanuel-Gemeinde, Sie haben Grüße bestellt. Und ich habe dort letzte Woche? Vor zwei Wochen, genau, war ich dort auf der Freizeit und habe dann 3 Andachten gehalten. Und ich habe mich immer wieder zurückgezogen, um zu beten. Und an einem Tag habe ich so einen starken Frieden Gottes erlebt. Ich war eigentlich voll am Schwitzen, wisst ihr das? Ich war komplett im Stress, weil 3 miteinander predigen heißt, ne? Also das ist schon eine Herausforderung. Einmal predigen und abhauen ist viel leichter, als da zu bleiben, den Leuten zu reden und dann weiter Thema vorzubereiten. Und am zweiten Tag habe ich so eine Unruhe gehabt. Ich habe gebetet, ich habe gesucht und nichts ist passiert. Und ich habe weiter gebetet, gesucht und ständig waren die Gedanken in der Sorge, oh, was soll ich sagen und was ist dran und das, dies und jenes und so weiter. Und dann in diesem Prozess plötzlich irgendwie in einem Nu hat sich so ein Frieden eingestellt, also ein tiefer Friede, der mich einfach durchgetragen hat. Und dann weiß ich noch, das ging dann bis nach der Predigt hindurch. Später lag ich noch im Bett. Ich war so erfüllt, so dankbar. Habe dann Gemeinschaft mit Gott gehabt, habe ihn gelobt, gepriesen, für alle Menschen gebetet und so weiter. Und ich wusste in diesem Moment, als ich dort lag in meinem Bett, ich will nirgendwo anders sein. Ich könnte vom Herzen behaupten, das war ein perfekter Zustand für mich. Die Gegenwart Gottes war spürbar da, ich konnte ihn wahrnehmen, ich konnte ihn spüren, sein Reden merken und wie er Dinge mir aufs Herz gelegt hat und haben wir Gemeinschaft gehabt. Das war so schön. Das habe ich nirgendwo erlebt. Auch wenn ich das in meinem christlichen Glaubensleben ehrlicherweise nicht jeden Tag erlebe oder sogar seltener erlebe ich wünsche mir, es wäre öfters. Aber ich muss ehrlich zugeben, dieser eine Moment macht mich zum Junkie. Ich bin drogenabhängig, ich bin gottabhängig geworden, sofort. Es hat mich erinnert, oh meine Güte, das ist das, was mit Gott möglich ist. Das ist so schön. Da habe ich Davids Herz verstanden, ein Tag in deinem Haus ist besser als 1000 woanders in Gottes Gegenwart. Ja? Das ist etwas, was wir erleben werden. Das ist etwas, ich kann es dir nur schmackhaft machen, schmackhaft erzählen, aber letztendlich das zu erleben, dafür musst du die Schritte selber gehen. Ja? Also Priorität verschieben, nicht mehr aus der Sorge herausleben, sondern mit dem Glauben sich auf das Wort Gottes stellen. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht. In Johannes 4 heißt es, haben wir gerade gelesen, genau, Jesus hat gesagt, dass den Willen Gottes zu tun, also nicht nur zu hören, weil damit geben wir uns oft zufrieden. Wir haben gedacht, ja, oh, ich habe Bibel gelesen, ich mache mein Häkchen, ja, oder ich war im Gottesdienst, ich mache mein Häkchen, sondern das heißt aber auch, hörfähig zu bleiben und bereit sein zu handeln, wenn Gott zu dir redet. Dann wirst du ein viel größeres Reden von Gott wahrnehmen, wenn er Bereitschaft in dir entdeckt, dass du bereit bist zu handeln. Genau, in 1. Johannes 2, Vers 17, da heißt es, und diese Welt mit ihren Begierden, ja, diese Welt, für die wir uns so viel aufopfern, in die wir so viel Zeit hinein investieren, so viel Kraft hinein investieren, diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Das heißt, all das, was du für diese Welt, ja, und mit ihren Begierden und das, was geil ist und toll ist und schön ist und wie auch immer, was die Menschen reißt und gefangen nimmt und womit sie ihre Kraft und Zeit verlieren, all das wird vergehen. All das wird vergehen. Alles wird vergehen, alles wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Hier ist das Wort tut drin. Wir wissen, was es bedeutet. Das heißt, an Jesus zu glauben und ihn in seinem Leben anzunehmen. Das ist das Tun in diesem Fall. An Jesus zu glauben, das Wort Gottes in seinem Leben zu haben. Der bleibt und lebt in Ewigkeit. Du wirst eine Frucht haben, die bis in die Ewigkeit hineingehen wird. Genau, wo liegt dein Fokus? Und ich habe das Gefühl, dass wir oft, obwohl wir an Jesus glauben, obwohl wir mit Gott unterwegs sind, dass wir uns oft packen lassen von dem Feind, weil das ist eine Strategie des Feindes, dich in Sorgen zu verstricken, in Schwierigkeiten zu verstricken und du aus eigener Kraft komplett am Handeln und Tun bist und letztendlich passiert Folgendes, dass du komplett, komplett geschwächt bist. Kannst du bitte mal die nächste Folie einblenden? Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich habe das Bild ungern genommen, weil ich möchte nicht leidende Menschen darstellen oder denen es schlecht geht, aber ich wollte es trotzdem machen, weil wir vernachlässigen unseren inneren Menschen, den geistlichen Menschen, so sehr, dass er vielleicht genauso aussieht wie hier, dass er so in der Ecke liegt. Ey, wir sind so mit den weltlichen Sachen beschäftigt, dass unser innerer geistlicher Mensch kraftlos ist. Und ich habe mal einfach aufgeschrieben, wenn ein Mensch unterernährt ist, ja, in diesem Fall, wenn wir nicht von Gottes Wort essen und uns dem Wort Gottes aussetzen, sei es durch Gemeinschaft, sei es durchs Bibellesen, sei es durchs Predigt hören, egal wie, Wenn wir uns dem nicht aussetzen, wenn es keinen Zugang zu uns gibt von Gott, dann werden wir unterernährt. Und hier, guck mal, ein paar Auflistungen. Schwäche, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Also wenn du eine Unterernährung hast, dann bist du geschwächt, du hast eine Müdigkeit, du bist antriebslos. Jetzt guck mal, während ich das lese, guck mal in deinen inneren Menschen hinein. In diesen Menschen, den Gott in dir geschaffen hat. Dieser Mensch, der nach Gott schreit. Wie geht's dem? Ist der Mensch stark? Ist er kräftig? Oder ist er schwach? Ist er müde? Ist er antriebslos? Hat keine Motivation, irgendwas zu machen? Abbau von Muskelmasse. Kraftlos. Also körperlich kann er sich oder nicht anstrengen. Du hast sogar Koordinationsschwierigkeiten. Du bist total verpeilt. Du weißt nicht mehr, wo es lang geht. Du weißt nicht, wo oben, unten, links, rechts ist. Du weißt einfach nicht. Koordinationsschwierigkeit. Dann hast du ein erhöhtes Risiko für Stürze und Knochenbrüche. Ja? Das heißt, bei den normalsten Dingen plötzlich versagst du und hast einfach keine Kraft mehr für Dinge und fällst hin, bist oft am Fallen. Du hast Herz-Kreislauf-Störungen durch Abnahme der Herzmuskelmasse. Ja, das Wichtigste, was uns am Leben hält, die Pumpe, ne? Du hast Störungen damit und weil die Herzmuskelmasse schwächer wird. Atemschwierigkeiten durch einen Abbau der Atemmuskulatur. Du kannst nicht mehr so gut atmen. Das Atmen fällt dir schwer. Großes Infektionsrisiko durch ein geschwächtes Immunsystem. Da habe ich gedacht, so Sünde. Sünde hat ganz viel Macht in dir und kann sich voll breit machen in dir und kann dein Leben komplett beherrschen, weil du einfach ein total geschwächtes Immunsystem hast. Ja? Gestörte Wundheilung, wenn du mal dann auf die Nase kassiert hast, ne, dann kommst du lange da nicht raus. Das heißt, deine Wundheilung dauert so lange. Ja? Statt wie ein gestärkter Mensch, wo die Wunden relativ schnell heilt, dauert es bei dir Ewigkeiten. Und du hast dann neurologische Störungen, also im Kopf hast du Störungen und Probleme. Das sind Zeichen von Unterernährung. Da habe ich mich auch mal abgecheckt, wie geht es meinem inneren Menschen eigentlich? Wie geht es dem Menschen, den Gott geschaffen hat? Ja, und das trifft immer wieder zu. Ich merke, wenn ich meinen inneren Menschen vernachlässige, dann habe ich diese Symptome in meinem Leben. Ja, und das möchte Gott nicht, denn Gott möchte, dass wir stark sind. Er möchte, dass wir, obwohl wir schwach sind, wir können menschlich gesehen schwach sein, aber in ihm sollen wir stark sein. In ihm sollen wir kräftig sein. Ja, er hat niemals gesagt, nirgendwo in der Bibel steht, ihr sollt in mir schwach sein. Nein, sondern in unserem alten Menschen, da sollen wir schwach sein, da sollen wir kraftlos sein, da sollen wir hoffnungslos sein, aber in ihm sollen wir stark sein, stark an ihn glauben, stark in der Hoffnung sein, starkes Vertrauen haben ihm gegenüber. Dazu ermutigt er uns die ganze Zeit und möchte uns aus unserem kleinen Glauben, aus unseren Zweifeln herausholen, dass wir stark werden an dem inneren Menschen, so sagt es auch die Bibel. Der innere Mensch, der inwendige Mensch wird erneuert Tag für Tag. Ja, und der Alte vergeht. Wisst ihr was? Und dazu müssen wir wachsen. Wisst ihr, welche Wesen oder Menschen auf dieser Erde nicht fähig sind, sich selbst ihr Essen zuzubereiten? Das sind die Babys, die kleinen Kinder. Ja? Die müssen gefüttert werden. Diese Phase gibt es, wo wir gefüttert werden. Ja? Da kommt jemand an zu uns und er predigt oder er hat Gemeinschaft mit uns und dann nimmt er einen Löffel und dann zack und dann ah und dann hier kommt das Flugzeug und rah und wir machen Mund auf und wir werden gefüttert. Ja? Kennt ihr das? Ne? Manchmal schmeckt es nicht und dann schmeißen die es auf den Boden, wir heben es auf und das Ganze von vorne. Da müssen wir als Mitarbeiter, als Diener Gottes viel Geduld haben, besonders am Anfang. Das Thema gefällt mir nicht, das spucke ich aus, ich kann von Gott das und das annehmen, aber wenn es um dieses Thema geht, da kann ich mit Gott nicht mitgehen, ausgespuckt. Ja, das ist am Anfang, was wir ganz oft tun. Aber wenn meine Kinder, die jetzt schon Teenager sind, zum Teil, also Josef ist Teenager, ne, wenn er da sitzt auf so einem Babyhocker, ne, und die Mama kommt dann und sagt, so Jojo, hier ist das Flugzeug und dann kommt das in deinen Mund hinein und ich dann als Vater da reingehen werde ich Theater machen. Du verwöhnst das Kind. Das Kind muss entwöhnt werden. Ja, entwöhnt werden davon, das Kind muss reifen und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir müssen Teenager werden und Erwachsene werden. Das heißt, wir müssen lernen, nicht nur für uns selber zu kochen, sondern wir müssen auch lernen, für andere Leute zu kochen. Ja, nicht nur immer Babys sein. Und es gibt heute im Christentum eine Entwicklung, einen Trend, Gemeinden, die ganz schnell und stark wachsen, da gibt es ein gefüttert werden die ganze Zeit. Aber selber das Wort zu nehmen, selber zu essen, selber sich dem Wort Gottes auszusetzen, von diesem Wort, aus dem wir leben, das fällt uns so schwer, weil dazu musst du dich selbst verleugnen. Eine Mutter hat auch nicht immer Bock, jedes Mal dahin zu stellen und dann jedes Mal zu kochen. Dafür muss sie ihr Kreuz auf sich nehmen. Sie muss sich verleugnen und sie muss sich dahin stellen. Ja, oder sie ist super motiviert, weil sie selber das Essen liebt, aber manchmal hat sie keinen Bock dazu. Manchmal gibt es bei uns zum Beispiel zu Hause, ich finde das cool, vielleicht eine Inspiration für die Kinder haben, gibt es einen Snack Day. Snack Day heißt, du gehst in die Küche, machst dir selbst das fertig und isst. Ja, und dadurch können sie lernen, was gibt es denn überhaupt und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben wir viele Snack Days, weil sich das gut etabliert hat. Du brauchst auch vielleicht einen Snack Day. Geh mal selber in die Küche, geh mal selber an den Kühlschrank ran, geh mal selber an den Herd. Ja? Und habe dort Gemeinschaft mit Gott und esse von ihm. Esse von ihm. Und das mach aus Liebe zu dir selber sogar, zu deinem inneren Menschen, dem verborgenen Menschen, den Gott in dir geschaffen hat. Stärke diesen Menschen. Ja? Wie kannst du den Willen Gottes tun, wenn du so schwach bist wie hier, dieser Mann? Wenn du am Boden liegst, wenn deine Muskelmasse abgebaut hat, wenn du perspektivlos bist und hoffnungslos bist, wie kannst du dann aufstehen und Gottes Willen tun? Zuerst kommt das Stärken, zuerst kommt das Wort Gottes empfangen, zuerst kommt es, dass man sich dem Wort Gottes aussetzt. Und dann kann ich den Willen Gottes tun, dann habe ich Kraft. Die nächste Folie bitte. Hier möchte ich euch noch etwas vorlesen aus dem Alten Testament, aber ich werde nicht viel darüber reden, nur ganz kurz zwei, drei Dinge erwähnen und dann sind wir auch schon durch. Hier geht es um das himmlische Manna. Das Volk Israel war in der Wüste und das Volk Israel hat sich bei Gott beschwert. Du hast uns in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Es gibt nichts zu essen. Und dann hat Gott etwas gemacht, was unglaublich ist. 40 Jahre lang hat Gott jeden Morgen wie einen Tau sozusagen auf der Erde hat er so Koriander-Samen-ähnliches aussehendes Zeug da so hingemacht und dann sollte das Volk Israels kommen und es sammeln. Und ich möchte euch mal kurz daraus vorlesen. Am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau verdunstet war, blieb auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Und er befiehlt euch, sammelt davon, so viel ihr braucht, etwa ein Goma, keine Ahnung, was das ist, ein Gefäß, pro Kopf, je nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt. Also die sollten nur für einen Kopf so sammeln, ne? Pro Person. Die Israeliten sammelten es, also der eine mehr, der andere weniger. Als sie zu Hause mit den Goma-Gefäßen abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte ihnen, kannst du weiterklicken? Genau, danke. Mose sagte zu ihnen, niemand darf bis morgen etwas davon übrig lassen. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Mose war zornig über sie. Morgen für morgen sammelte nun jeder so viel er brauchte. Wenn es heiß wurde, zerschmolz das, was draußen lag. Am sechsten Tag hatten sie doppelt so viel Brot gesammelt, weil das war der Sabbat. Sie haben sich für den Sabbat vorbereitet. Zwei Goma pro Person. Die Vertreter der Gemeinschaft kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er erwiderte, damit es genau eingetroffen, was Jahwe gesagt hat. Morgen ist ein Ruhetag, also Sabbat. Der Jahwe geweiht ist, backt, was ihr backen wollt und kocht, was ihr kochen wollt und bewahrt den Rest für morgen auf. Sie bewahrten es also bis zum nächsten Morgen auf, wie Mose es angeordnet hatte. Tatsächlich fing es nicht an zu stinken und waren auch keine Maden darin. Mose sagte, esst das heute, heute ist ein Sabbat für Jahwe. Heute werdet ihr draußen nichts finden. Sechs Tage sollt ihr sammeln, am siebten Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Trotzdem gingen am siebten Tag einige Leute vom Volk hinaus und wollten sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte Jahwe zu Mose, wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Anordnungen zu befolgen? Ihr seht, Jahwe hat euch den Sabbat gegeben, deshalb gebt ihr euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. Jeder bleibe also am siebten Tag zu Hause und gehe nicht hinaus. Da hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Also, Hier ist jetzt die To-Do-Liste, die wir mitnehmen können heute aus der Predigt. Gott versorgte sein Volk täglich. Und das Interessante, wie er es tat, er hätte ja auch sagen können, weil ich denke, so ein Samen, so Weizensamen, würde er wahrscheinlich auch länger halten, den kannst du ja auch lange lagern. Er hätte sagen können, steht auf, geht, sammelt und habt genug, aber er sagte, sammelt immer nur für einen Tag. Ganz interessant, außer an dem Tag vor dem Sabbat, da sammelt ihr das Doppelte ein davon, was ihr braucht. Aber ansonsten immer nur für einen Tag. Und das finde ich sehr interessant. Er sagt dann, ich sammle Berge davon. Hey, like, nutzt die Gelegenheit, weil nur an diesem einen Tag habt ihr die Möglichkeit, es zu sammeln. Sondern Gott möchte, er wollte nicht, dass sie einen Überfluss haben. Er wollte nicht, dass sie einen Luxus haben. Ganz interessant. Nicht in diesem Fall. An anderen Bereichen schon, aber in diesem Fall nicht. Warum nicht? Weil jeden Tag wollte Gott, dass diese Menschen, sein Volk, dass sie rausgehen und dass sie immer wieder neu Gott vertrauen. Und dass sie in der Abhängigkeit von Gott leben und unterwegs sind. Und dann sollten sie sammeln. Ja, und andere Menschen haben dann aus Sorge heraus motiviert, mehr gesammelt. Und dann hat Gott das Ganze, dann waren da Maden drin, es hat gestunken, es war ungenießbar. Ja, und das war für mich so eine kleine Lehre, die ich euch heute auch so mitgeben möchte. Werde aktiv, Nummer eins. Werde aktiv. Steh auf von deinem Lager. Geh raus aus deinem Lager. Reiß dich los von den Dingen, die dich fesseln. Geh dahin, wo Gott wirkt. Und viele Leute sagen ja, Morgengebet ist gut und so weiter. Das ist auch gut, aber der Gedanke dahinter ist eigentlich, du kannst ja eine Frühschicht haben, eine Spätschicht haben. Das ist ja bei uns allen ein bisschen anders. Oder du kannst ein Frühaufsteher sein, der andere ist ein Spätaufsteher. Wie auch immer, der Punkt ist der, die Idee dahinter ist, bevor der Alltag anfängt, bevor es mit dem ganzen Stress losgeht, bevor alles am Laufen ist, ja, hey, richte dich auf Gott aus. Geh hin und sammle dieses Wort Gottes. Sammle diese Gemeinschaft mit Gott. Suche und sammle sie auf. Ja. Und damit gehst du dann in dein Alltagsleben hinein. Also dieses Aufstehen und selber zu suchen, selber zu sammeln. Und Gott möchte uns gerne versorgen. Sein Segen ist schon da, sein Segen kommt jedes Mal runter. Wir müssen nur hingehen und uns aufheben und sammeln und genießen und essen. Ja? Ich weiß noch, ich habe jetzt vor kurzem mit dem Benno-Gemeinschaft gehabt, Benno Mattis, und wir waren da mit ein paar Leuten und der hat dann Folgendes erzählt. Er hat gesagt, also ich habe dann mir eine Bibel zu Weihnachten gewünscht, hat er gesagt, und hat er von seiner Frau eine Bibel bekommen. Und er hat gesagt, da habe ich sie einmal durchgelesen und habe ich ganz viele neue Sachen entdeckt. Und habe ich gedacht, okay, wenn ich so viele Sachen entdeckt habe, und dann sie ein zweites Mal gelesen, habe ich wieder neue Sachen entdeckt. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich wieder neue Sachen entdeckt habe, was wird wohl beim dritten Mal passieren? Und dann habe ich sie das dritte Mal gelesen und habe wieder neue Sachen entdeckt. Ja, also er ist nicht an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ah, das kenne ich schon. Sondern er hat gemerkt, das Wort Gottes ist lebendig und das Wort Gottes wirkt in ihm und das hat sein Leben verändert. Also sich dem Wort Gottes auszusetzen, aktiv zu werden, kein Baby mehr zu sein, sondern zu wachsen und zu reifen und um Gott selber zu suchen. Du wirst auf ein ganz anderes Niveau kommen damit, als ständig nur gefüttert zu werden. Du wirst dabei Skills erlernen, du wirst erlernen, wie man sich selbst versorgt, geistig versorgt. Und mit der letzten Folie möchte ich abschließen. Genau, hier ist ein Vers, ein Psalm aus dem das ist der erste Psalm, hier steht Folgendes drin. Glücklich der Mann, oder andere sagen, glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wir haben heute gehört, der Rat der Gottlosen ist es, also hört sich ein bisschen böse an, der Gottlosen, sondern der Rat der Menschen, die mit Gott nicht rechnen, die Gott nicht kennen, ist es, mach dir Sorgen. Ja? Und hier heißt es, glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, noch im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetze des Herrn. Das heißt, seine Lust hat, Lust, das Wort Lust finde ich so stark hier. Das benutze ich ja für viele Dinge. Ich habe Lust, ins Kino zu gehen, ich habe Lust, was zu essen, aber ich habe Lust, die Bibel zu lesen. Meistens habe ich keine Lust. Aber er sagt, sondern eine Lust hat, eine Freude, eine innere Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also der vielleicht nicht unbedingt immer die Schrift vor Augen hat, aber gedanklich damit beschäftigt ist. Boah, ich habe heute das gelesen. Und wisst ihr was? Das Wort Gottes hat Macht. Es hat ganz, ganz viel Macht. Sogar wenn du ein Kapitel runtergerattert hast und gelesen hast, du gehst in den Alltag und plötzlich fällt dir das da und da ein und plötzlich hast du eine Wirkung und ein Leben mit Gott. Also setz dich dem Wort Gottes aus. Auch wenn alles in deinem Leben drängt, auch wenn du Schwierigkeiten hast, stärke deinen inneren Menschen. Ganz wichtig. Gerade deshalb stärke deinen inneren Menschen, indem du Gemeinschaft hast mit Gott durch sein Wort und durch das Gebet. Und dann heißt es hier, dieser Mensch, der sich täglich damit beschäftigt, der sich dem Wort Gottes aussetzt, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ich habe hier ein Bild von einer Oase genommen. Dahinter ist eine Wüste. Das finde ich so krass, das Bild. Ne? Also hier wird der Mensch dann verglichen. Und zwar, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das heißt, du bist dann wie ein Mensch, wie ein Baum, ja, der nicht irgendwie in der Dürre allein ist, in der Wüste allein ist, sondern du bist am Wasser. Du hast dieses Wasser in deinem Leben. Du hast das Wort Gottes in deinem Leben. Und dadurch, das passiert, dass du wächst, dass du grün wirst und dass du Frucht bringst. Und hier heißt es, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ja? Und dessen Laub wird nicht verwelken. Du wirst nicht verwelken. Auch wenn du älter wirst, du wirst innerlich nicht verwelken. Du wirst Frucht haben in deinem Leben, eine Frucht Gottes. Aber die Bedingung davon ist, der Lust hat am Gesetze des Herrn. Der sich dem Wort Gottes aussetzt, der Gemeinschaft hat mit Gott. Ja, und das wie oft, haben wir vorhin gelesen mit dem Manna, täglich mussten sie gehen. Wollten sie sammeln, wollen wir einmal die Bibel ganz durchlesen fürs ganze Jahr und dann sagen, das reicht mir dann. Oder ich habe mal ein Bekehrungserlebnis gehabt vor 20, 30 Jahren. Sondern täglich sollten sie aufstehen, täglich sollten sie neu sammeln. Ja, und das ist etwas, was wir oft nicht tun. Das fehlt uns und dann sind wir am Verhungern, sind wir kraftlos und schwach. Und hier ist es, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Er ist grün, so wie hier. Obwohl dahinter eine Wüste ist. Da gibt es vielleicht Sandstürme. Ja, da gibt es kein Leben oder kein sichtbares Leben vielleicht. Aber du grünst trotzdem. Du hast trotzdem Kraft und kannst Sachen überwinden. Und das will Gott. Er will, dass wir Kraft haben. Er will, dass wir stark sind am inneren Menschen, am inwendigen Menschen. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ja, manchmal sind wir ungeduldig, wollen es jetzt haben. Ich habe einmal die Bibel gelesen, jetzt Frucht. Ich habe einmal Gemeinschaft mit Gott gehabt, Frucht. Aber wir müssen wachsen. Frucht ist etwas, was mit der Zeit kommt. Und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Success, Erfolg ist in deinem Leben da. Scheinbar bist du nicht mehr durch Sorge motiviert. Und scheinbar steckst du nicht so viel Energie hinein in etwas. Aber die Erfahrung ist die, dass du, nachdem du angefangen hast, in Gottes Reich deine Kraft und deine Zeit hineinzustecken, dass dir Dinge plötzlich gelingen. Dass dir Dinge gelingen. Du merkst, wie Gott dich versorgt. Und das erzeugt wiederum in dir ein Herz voller Dankbarkeit. Ein Herz, wo du sagst, Gott, du bist groß, du bist einmalig, du bist unglaublich, Herr. Ich habe dir so wenig gegeben, aber du segnest mich so reich. Ich weiß noch, bei uns ist es so, wir mussten als Familie sehr, sehr, sehr selten Kleider kaufen. Wirklich sehr selten. Ich weiß nicht warum. Wir haben niemals gebettelt, wir haben niemals gefragt. Aber Leute kamen immer zu uns an. Wir haben Säcke von Kleider zu Hause gehabt, ständig. Ja, meine Kinder sind herausgewachsen, die brauchen das nicht, die brauchen das nicht. Meine Kinder wie wilde Tiere darauf gestürzt und dann den Kleider gerissen und so weiter. Und manchmal kamen sogar Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, Herr, das reicht langsam. Ich habe mich schon darüber geärgert, weil überall waren Klamotten die ganze Zeit, ne? Und dann habe ich mich an das Volk Israel in der Wüste erinnert, wie sie immer gemurrt haben. Ich sagte, oh nee, sorry Herr, danke, dass du mich immer segnest und dass du mich versorgst. Wir haben es als Familie erlebt, wie er uns durchträgt. Er hat uns immer genug gegeben. Gottes Wort ist wahrhaftig, wenn wir uns darauf stellen, dann wird uns das durchtragen. Letzte Folie und dann schließe ich ab. Nochmal zum Schluss, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist damit gemeint? Ist damit wirklich gemeint, gib mir zu essen, gib mir heute meine Nahrung? Wir haben vorhin gehört, er hat gesagt, sorgt euch nicht, er versorgt uns, er führt uns, trachtet nicht nach diesen Dingen, sondern trachtet nach dem Reich Gottes. Deshalb, an dem Punkt war ich mir nicht ganz sicher. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was in seinem Herzen war, deshalb kann ich das nicht ausschließen. Aber auf jeden Fall könnte das tägliche Nahrung auch bedeuten. Gib mir meine tägliche Nahrung, meine Versorgung, auf jeden Fall, das ist mit da drin. Aber ich glaube nicht nur, sondern da drin steckt auch, wir leben aus dem Wort Gottes, aus dem, was aus seinem Mund kommt. Das heißt, Gottes Wort empfangen, das brauche ich für meine Seele. Und dann das Dritte ist, unser tägliches Brot gibt uns heute, seinen Willen zu tun. Herr, was ist für heute dran? Wie Jesus gesagt hat, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Gott hat für jeden Tag, das kann nicht sein, dass du auftragslos in den Tag hineingehst. Du hast immer einen Auftrag. Gott hat immer was mit dir vor. Er hat immer einen Segen vorbereitet für dich oder durch dich, für andere Leute. Immer. Es geht nicht, dass da eine Woche vorbeigeht und du hast das nicht erlebt, nicht gesehen. sondern täglich. Deshalb dieses Wort täglich, unser tägliches Brot, gib uns heute. Herr, versorge mich leiblich, ja? Versorge mich mit deinem Wort, rede zu mir, aber auch, Herr, führe mich. Und wenn ich mich dem Wort Gottes, seiner Gemeinschaft nicht aussetze, wie soll ich erkennen, was der Wille Gottes für heute ist, was er von mir haben möchte? Ich kann das nicht erkennen. Ja, lass uns nochmal in uns hineingehen und dann uns prüfen. Und wenn du ein Mensch bist, der sagt, boah, ey, das fehlt mir komplett. Ich habe noch nie diese Zufriedenheit, diese Freude erlebt. Ich habe niemals diesen Frieden erlebt, dieses Geführtsein erlebt, Geborgensein erlebt. Herr, dann möchte ich dich heute einladen. Ich lade dich ein. Heute, wenn du in deinem Verborgenen ein Gebet sprichst und sagst, Jesus, Herr, ich möchte das haben. Ich möchte nicht mehr aus Sorge heraus leben, als aus eigener Kraft heraus leben, sondern ich brauche dieses Leben, das du versprochen hast. So lade ich dich heute ein. In der Bibel heißt es, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Deine Seele wird zufrieden sein. Du wirst tiefen inneren Frieden haben. Ich lade dich heute ein. Ich bete mit uns zusammen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns so reich segnen willst. Herr, du willst, dass wir gewisse Sachen lernen und dass wir lernen, nach deinem Willen zu leben und zu wandeln. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns allen, hier im Ort, online, wo auch immer wir gerade sind, egal wo wir gerade mit dir stehen, Herr, aus deinem Wort herauszuleben. Herr, nicht nur von dem Wort zu leben, welches wir tagtäglich von dir bekommen, hier in Deutschland, sondern Herr, von deinem Wort zu leben, damit unser innerer Mensch gestärkt wird, damit er Kraft hat, deinen Willen zu tun, damit wir diesen Segen, den du für uns vorbereitet hast, nicht verpassen aufgrund dessen, weil unser innerer Mensch zu schwach ist, Herr, sondern stärke unseren inneren Menschen. Herr, ziehe uns zu dir hin, schenke uns eine Lust an dir, eine Lust am Wort, eine Lust an deinem Willen, Herr Jesus Christus, Herr. Vater im Himmel, Herr, verändere unsere Herzen, Herr. Herr, schenke uns eine neue Gesinnung, ein neues Denken, eine Erneuerung, Herr, dass wir wirklich unsere Priorität auf dein Reich und auf dich setzen und erleben, wie du uns führst und leitest, Herr. Danke, dass du uns liebst, Herr. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, Herr. Und danke, Herr, auch da, wo wir schwach sind und wo wir nicht nach der Wahrheit leben können. Danke, dass dein Blut wirksam ist, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst, dass du uns wie kleine Babys immer wieder neu fütterst, neu auf die Beine stellst und uns umarmst und uns neue Chancen gibst. Herr, wir loben dich und preisen dich so sehr dafür. Im Namen Jesu. Amen.